Neuen Testament. Wir wissen von seiner Herkunft nur ganz begrenzt. Es wird uns erwähnt, dass er aus Tarsus kam, in der heutigen Türkei, an der Grenze nach Syrien. Das, wo er dann definitiv auftaucht, ist in Jerusalem, wo er zu Füßen Gamaliels sitzt, eines damals bekannten Pharisäers, und da eine Pharisäerschule durchläuft. Wir würden heute sagen, Theologie studiert. Und während dieser Zeit begegnet ihm Jesus schon, denn Jesus ist ja immer wieder in Jerusalem. Er tritt da auf, er predigt, seine Jünger sind da, Wunder tut er auch. Und der Saulus, wie er damals noch hieß, bekommt das Ganze mit. Und er bekommt auch mit, wie Jesus hingerichtet wird. Er bekommt mit, wie die Jünger davon reden, dass Jesus wieder auferstanden ist. Aber statt sich dafür zu öffnen, entscheidet er sich, gegen die Christen zu kämpfen. Bis dann zu diesem Ereignis vor Damaskus, wo Jesus ihm erscheint, direkt zu ihm spricht, ihn dann auch beruft. Und das verändert in seinem Leben ganz viel. Er ist dann jahrelang in der arabischen Wüste, hat mit einzelnen Christen dort zu tun, muss sein Leben erst einmal wieder neu ordnen, setzt sich mit dem auseinander, was Jesus so gepredigt hat, und dann fängt eigentlich die Zeit an, von der wir in der Bibel am meisten lesen aus seinem Leben, nämlich da, wo er auf seinen Missionsreisen unterwegs ist. Dann ist die erste Missionsreise und die zweite und die dritte, und manche sprechen auch noch von einer vierten, wobei die nicht ganz so freiwillig ist, weil er da ja nach Rom als Gefangener gebracht wird. Die Kirchengeschichte berichtet uns sogar noch, dass es danach eine Missionsreise gegeben habe, die in der Apostelgeschichte nicht mehr erwähnt wird, wo er noch einzelne Gemeinden in Kleinasien besucht hat und dann auch noch nach Spanien gegangen sein soll. Also ist möglich. Aber wir lesen eben in der Apostelgeschichte nichts mehr davon, weil die endet ja mit seiner Gefangenschaft in Rom. Ich möchte euch nun einen Abschnitt vorlesen aus der Apostelgeschichte, und zwar das Ende der dritten Missionsreise. Ende der dritten Missionsreise, Paulus kommt zurück. Er war vorher lange Zeit in dem heutigen Griechenland unterwegs, damals gehörte das alles ja zum Römischen Reich. Und dann macht er noch kurz Station in dem Gebiet, was heute zur Türkei gehört. Und dann kommt er wieder nach, ins heutige Israel, damals ja auch nur eine Provinz des Römischen Reiches. Und wir lesen das in der Apostelgeschichte 21, Abvers 7. Apostelgeschichte 21, Abvers 7. Paulus, der ja nicht alleine unterwegs ist, sondern begleitet wird von einigen seiner Mitarbeiter. Unter anderem ist hierbei auch der Lukas dabei. Wir wissen das ja in der Apostelgeschichte immer, wenn von wir die Rede ist, was nicht immer der Fall ist. Aber auch an dieser Stelle, da ist von wir die Rede. Da bezieht sich der Lukas als Begleiter des Paulus mit ein. Also das, was er hier aufgeschrieben hat, das hat er selbst erlebt. Das hat er nicht aus zweiter oder dritter Quelle von irgendjemandem gehört oder mitbekommen, sondern das, was er hier aufgeschrieben hat, da war er Augenzeuge gewesen. Apostelgeschichte 21, Abvers 7. Und wir beendigten die Fahrt, die wir in Tyrus begonnen hatten, und kamen nach Ptolemais und begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea. Wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer der sieben war, und blieben bei ihm. Dieser hatte vier Töchter, Jungfrauen, die weissagten. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach: So spricht der Herr, so spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und in die Hände der Heiden ausliefern. Als wir das aber hörten, baten sowohl wir als auch die Einheimischen, dass er nicht nach Jerusalem hinaufziehen sollte. Aber Paulus antwortete: Was tut ihr da, dass ihr weint und mir das Herz brecht? Ich bin bereit, mich nicht nur in Jerusalem binden zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht überreden ließ, beruhigten wir uns und sprachen: Der Wille des Herrn geschehe. Nach diesen Tagen aber machten wir uns reisefertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es ging aber auch etliche Jünger aus Caesarea mit uns und brachten uns zu einem gewissen Mnason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Soweit. Also eigentlich, was uns hier beschrieben wird, das ist ja gar keine der Hauptsachen im Dienst des Paulus. Das ist nur so ein kleiner Abschnitt da, wo er gerade unterwegs ist. Er hat schon vorher lange Zeit angekündigt bei seinen Mitarbeitern, dass Gott ihn jetzt nach Jerusalem führen will. Er will zurück nach Jerusalem gehen und dort Gott anbeten. Das kann er ja auch irgendwo anders. Aber er will auch dort den Juden in Jerusalem das Evangelium verkünden. Er will die Gemeinde in Jerusalem stärken. Und er weiß ganz genau, das ist sein Weg von Gott. Er kam also über das Mittelmeer, landete in dem heutigen Libanon. Das wird ja hier erwähnt in Tyros. Und von Tyros machte er sich weiter auf an der Mittelmeerküste hinunter Richtung Süden, kommt dann nach Ptolemais. Wer sich jetzt etwas so mit Geschichte auskennt, der wird sich wahrscheinlich wundern, Ptolemais, wo liegt denn das? Das gibt es ja heute gar nicht mehr. Und das klingt auch so ein bisschen, naja, eigentlich zu Recht ägyptisch. Das ist ein ägyptischer Name von der Stadt, die heute Akko heißt. Also wenn ihr auf der Karte schaut, Akko, das ist das damalige Ptolemais, da kommt er auch hin. Was uns übrigens auffällt, in Tyros, in Ptolemais, in Caesarea und später auch, überall, wo Paulus ankommt, da besucht er zuerst die Christen, die da sind. Da sagt er, ich bin in dem Haus des so und so, in dem Haus des so und so. Und in Caesarea ist er dann ja im Haus des Philippus. Da wird dann auch noch gesagt, der war einer der sieben. Und jetzt kann man ja gerade ins Überlegen kommen und sagen, ja, was ist denn das? Einer der sieben? Ja, was für sieben denn bitte sehr? Also gab es da sieben Älteste in Caesarea? Oder, naja, wir haben ganz am Anfang der Apostelgeschichte, als die Aposteln anfangen zu predigen und merken, sie haben gar keine Zeit mehr, die Witwen und Waisen zu versorgen, da werden nämlich sieben Diakone berufen und da wird auch der Philippus berufen. Also das ist einer von denen, die damals berufen worden sind. Da war ja auch der Stephanus dabei, der dann wenig später als erster christlicher Märtyrer stirbt. Und da war eben auch der dabei. Der hat offensichtlich zwischenzeitlich Jerusalem verlassen, wie viele andere auch, weil es ja eine Christenverfolgung in Jerusalem gegeben hat. Und er und seine Familie haben sich zwischenzeitlich in Caesarea niedergelassen. Übrigens war ja in der Apostelgeschichte Caesarea eine ziemlich wichtige Stadt. Also nicht nur, weil es eigentlich die römische Hauptstadt dieser Provinz gewesen war, denn Caesarea, gebaut von Herodes dem Großen, war den Römern übergeben worden. Da waren römische Tempel, zum Beispiel, da sollte eben der Augustus angebetet werden. Da waren große Theater, da war eine Wagenrennbahn, also so viel Spaß und Vergnügung. Aber mit Glauben hatten die Leute es in Caesarea wenig am Hut. Und es lebten dort vor allem Römer, römische Soldaten, römische Verwaltung, römische Wirtschaftsfachleute und so, die lebten dort. Und Caesarea spielt insofern eine Rolle, einige werden sich ja daran erinnern, der Petrus kommt nach Caesarea, als er von Joppa aus gerufen wird, und dann entsteht in Caesarea die erste heidenchristliche Gemeinde. Also wir wissen ja, zu Pfingsten entsteht die erste Gemeinde, die erste christliche Gemeinde in Jerusalem, aber das waren ja alles Juden gewesen, wird uns auch dort erwähnt. Die Juden, die von aller Herren Länder nach Jerusalem kamen, um dort das Pfingstfest zu feiern und dann zum Glauben gekommen waren und eine Gemeinde entsteht, wo man sich regelmäßig traf in den Häusern und im Tempel und Abendmahl hielt und die Lehre der Apostel hörte und so weiter. Und dann, als die Verfolgung beginnt, dann geht Petrus weg von Jerusalem, macht sich auf Reisen, predigt dort und unter anderem, als er dann in Caesarea kommt er erst noch hin, aber eben weiter ist er da im Süden und zwar in Joppe. In Joppe ist er und da kommen dann die Boten des Hauptmanns Cornelius. Und dieser Cornelius war ein Hauptmann der römischen Armee und der war fromm, wird uns auch in der Bibel berichtet, war auf der Suche nach Gott und er wusste aber nicht jetzt, wie er Gott direkt findet. Er hat von den Juden vom Alten Testament gehört, hat das Ganze auch geglaubt und dann bekommt er eine Offenbarung von Gott und schickt seine Boten nach Joppe, lässt den Petrus rufen, der Petrus kommt, der hält eine richtig evangelistische Predigt, ganz viele da bekehren sich im Haus des Cornelius und dann entsteht die erste heidenchristliche Gemeinde. Und das war ja schon relativ früh, das ist ja hier schon ein paar Jahrzehnte her. Und jetzt, wo der Paulus kommt, ein paar Jahrzehnte später, da ist es so, da gibt es Christen. Und wahrscheinlich, so wie wir das hier lesen, war das zwischenzeitlich eine gemischte Gemeinde. Denn da gehörte der Philippus dazu mit seiner Familie, insbesondere seine Töchter werden hier erwähnt. Und dazu gehörte ja nach wie vor auch Römer, die gläubig geworden waren, schon als der Petrus da gepredigt hat. Also viel mehr von der Gemeinde wissen wir nicht. Wir wissen, die haben sich dort getroffen. Der Paulus mit seinen Begleitern wird auch vom Philippus persönlich aufgenommen. Die üben also auch Gastfreundschaft. Die haben nicht nur für ihn ein Hotelzimmer gemietet oder gesagt, bleib mal, wo du willst, sondern die haben ihn aufgenommen, haben sich um ihn gekümmert und dann tauschen die geistlich miteinander aus. Ganz nebenher wird uns auch noch erwähnt, dass die Töchter des Philippus geweissagt haben. Das heißt also prophetisch geredet haben. Was die so geredet haben, wie häufig die geredet haben, das wissen wir alles gar nicht. Steht da nicht. Wir wissen auch nicht genau, warum wird das erwähnt. Vielleicht wird das erwähnt, weil danach ja der Agabus auftaucht und von dem wissen wir, was der gesagt hat. Auf jeden Fall, als die dann einige Zeit da waren, Gottesdienst gefeiert haben, gesungen haben, der Paulus wahrscheinlich erzählt hat, was er da alles erlebt hat von seiner Missionsreise, dann kam eben eines Tages auch dieser Agabus. Da steht, der Agabus kam von Judäa herunter. Judäisches Bergland, nicht 800 bis 1000 Meter über dem Meeresspiegel, Caesarea unten direkt am Meeresspiegel, der kam da herunter. Scheinbar kannten die Christen den auch, denn der wird jetzt nicht erstmal befragt, wer bist du denn und was machst du dann eigentlich. Der nimmt auch am Gottesdienst teil und dann kommt irgendwie so eine, das klingt ja so wie eine Gegenstandslektion erstmal. Also da kommt einer, nimmt den Gürtel und dann bindet er sich, alle denken, was ist denn jetzt los? Aber hinterher wird klar, das, was er da tut, tut er im Auftrag Gottes. Gott hat ihn beauftragt, genau das zu machen. Bei dieser Sache mit dem Gürtel, da frage ich mich dann ja, wie ist das denn genau gelaufen? Also ich habe zum Beispiel jetzt auch einen Gürtel und wenn jetzt einer den nehmen, den müsste ich erstmal abgeben. Also wenn jetzt einer kommen würde, Gürtel, würde ich sagen, was soll das jetzt? Mein Gürtel, ich brauche den. Wie kam das? War das vielleicht, dass der Gürtel von Paulus irgendwo herumlag? Ich befürworte diese Interpretation, weil nachher wird ja gesagt, wem dieser Gürtel gehört, der wird in Jerusalem gebunden. Wenn er dem Paulus erst den Gürtel abnehmen muss, ja, dann könnte er auch gleich sagen, ja, der Paulus. Da können wir auch sagen, warum überhaupt die ganze Sache mit dem Gürtel? Ja gut, vielleicht ein bisschen anschaulicher, wenn man sich selbst die Hände und Beine bindet, um das deutlich zu machen. Aber irgendwie scheint es mir so, als ob der Agabus zu diesem Zeitpunkt nicht genau weiß, zu wem der Gürtel gehört. Denn er erwähnt den Namen des Paulus hier nicht. Aber wie gesagt, wir wissen es nicht genau. Wie kann das mit dem Gürtel sein? Nun, Gürtel hatten damals bei manchen Leuten die Funktion nicht, dass man die Hose zugeschnürt hat, wie wir das heute machen. Denn die meisten Leute damals trugen ja gar keine Hosen, sondern sie trugen lange Gewänder. Und den Gürtel hat man angelegt, wenn man die Gewänder hochgeschnürt hat, um dann schneller laufen zu können zum Beispiel. Manchmal als Schmuckgegenstand hat man die Gürtel, das war bis so vor 100 Jahren auch in Europa weit verbreitet, hat man so Gürtel eben aus Samt und mit Edelstein da dran und dann manchmal da so eine Waffe mit drin oder heute so ein Dolch, nicht? Und so war das. Also so Gürtel und die hat man häufig abgelegt, wenn man so im persönlich-privaten Bereich war. Also auch das könnte sein, dass der Paulus seinen Gürtel, den er sonst mit sich rumtrug, weil er den ja im Moment nicht brauchte, dann einfach abgelegt hat und dann hat der Agabus sich da bedient. Also die Details jedenfalls wissen wir nicht. Wir wissen, der Agabus nimmt diesen Gürtel, bindet sich und sagt dann prophetisch, dem dieser Gürtel gehört, wird in Jerusalem gefangen genommen. Und wenn wir genau hinschauen, dann steht da ja noch viel mehr. Da steht nämlich, der wird von den Juden gefangen genommen und die Juden werden ihn dem Heiden ausliefern. Eigentlich sind ja sogar zwei oder wir könnten sogar drei Details der Offenbarung mit drin. Nämlich erstmal, dem der Gürtel gehört, der wird gefangen genommen und wer wird ihn gefangen nehmen? Die Juden. Und diese Juden werden ihn nicht behalten, sondern sie werden ihn den Heiden übergeben. Und genau das passiert ja später auch. Das ist eine ganz erstaunliche Sache. In der Gemeinde löst das erst einmal Aufruhr aus. Wahrscheinlich würde es uns ganz genauso gehen. Also ich kann mich in die Gemeinde gut hineinversetzen. Diese kommen nämlich alle sofort zum Paulus und sagen, steig in das nächste Schiff, verlass hier die Region, hier ist es zu gefährlich. Und sie wären ja auch dabei gar nicht vollkommen falsch, denn an manchen Stellen, gerade in den Kapiteln vorher, tut Paulus genau das. Da steht eben, die Juden so und so trachteten ihm nach dem Leben und Paulus ging und fuhr weg. Und das war damals scheinbar auch richtig. Da finden wir keinen Einspruch Gottes, der sagt, du Feigling, bleib doch da und steh für mich ein, sondern das war scheinbar richtig. Und so denken die Christen damals, die mit dem Paulus zusammen gewesen sind, scheinbar jetzt auch. Sie stürmen auf ihn ein, geh doch bloß nicht nach Jerusalem. Siehst du gut, dass Gott hier noch rechtzeitig den Propheten Agabus geschickt hat, denn jetzt weißt du Bescheid, zu gefährlich, heißes Pflaster in Jerusalem, bleib irgendwo anders, entweder bei uns in Caesarea oder mach dich auf den Weg zur vierten Missionsreise. Es gibt ja noch viel zu tun, es gibt ja noch viel zu missionieren. Und scheinbar war das die einhellige Meinung der Gemeinde, oder zumindest die überwiegende. Denn da steht, wir bestürmten ihn ein. Also auch seine eigenen Begleiter. Selbst der Lukas, der dabei gewesen war, Begleiter, geht auch zum Paulus und sagt, mach das doch bloß nicht. Und der Paulus bleibt dort unbeeindruckt. Er sagt dann ganz deutlich, ich bin bereit, dahin zu gehen. Und zwar, ich bin bereit, dahin zu gehen, nicht nur mich gefangen nehmen zu lassen, sondern wenn es dran ist, bin ich auch bereit, für Jesus zu sterben. In Jerusalem. Was ziehen wir daraus? Ich glaube nicht, dass wir sagen können, der Paulus, das war einer, der sein Leben nicht schätzte. Oder der Paulus war lebensmüde oder so etwas. Das nicht. Dann hätte er ja lange vorher sich umbringen lassen können. Sondern, was ich daraus ziehe, ist, der Paulus wusste ganz deutlich, dass dieser Weg der Weg Gottes ist. Dass das genau das ist, was jetzt dran ist. Dass es jetzt seine Aufgabe ist, dahin zu gehen und Zeugnis abzulegen vor den Juden, vor dem Hohen Rat, im Tempel. Und wenn das der Weg Gottes ist, auch wenn er schwer ist, dann sagt der Paulus, ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Das scheint mir die einzig sinnvolle Interpretation, weil wie gesagt, wenn es Angst wäre, dann könnte er, hätte er lange vorher schon, also wenn er jetzt unbedingt hätte sterben wollen, hätte er lange vorher sich umbringen lassen können. Und das hat er nicht getan. Und dann lesen wir ja auch, beruhigte sich die Gemeinde. Sie hörten auf, in ihn zu dringen. Und dann steht dann, der Wille des Herrn geschehe. Also irgendwie waren sich die Christen eben nicht ganz sicher, dass ihre Mahnung, geh nicht nach Jerusalem, dass es wirklich der Wille Gottes war. Nachdem der Paulus so überzeugt auftritt und sagt, es ist der Wille Gottes, dass ich nach Jerusalem gehe, obwohl der Agabus das gesagt hat, dann sind sie bereit, dem zuzustimmen. Wenn es der Wille Gottes ist, dann soll es auch geschehen. Und so machen sie sich auf den Weg im Hinterkopf diese Prophezeiung des Agabus. Sie übernachten dann nochmal bei einem Christen, den wir nicht genauer kennen. Da wird nur gesagt, ein alter Jünger, nicht? Also der war auch gläubig. Und dann geht die Geschichte weiter, und zwar genauso wie vom Agabus vorhergesagt. Der Paulus wird gefangen genommen, unter Anklage gestellt, falsche Vorwürfe werden ihm unterbreitet. Er hätte unbeschnittene Heiden in den Tempel hineingeführt, wo sie nicht hätten sein sollen. Und das ist vollkommen falsch. Man wollte ihn einfach bloß umbringen. Dann, als das der Neffe des Paulus mitbekommt, dann geht er zu den Römern und die nehmen ihn in Schutzhaft. Und dann wird er erstmal in Jerusalem ins Gefängnis geworfen und später mehrere Jahre in Caesarea am Meer. Und von dort aus geht es dann ja nach Rom, wo ihn sein Prozess erwartet. Also hier so ein kleiner Ausschnitt aus so einer Reise von Paulus, wo keine Gemeinde gegründet wird, lediglich Christen besucht werden, aber doch so einiges deutlich wird über das, wie Gott führt oder was der Wille Gottes für den Paulus ist und möglicherweise ja auch Prinzipien da drin stecken, die wir für uns ableiten können. Also eine Sache scheint mir hier ganz deutlich. Und als Christen können wir manchmal auch dahin kommen, dass wir das zwar theoretisch wissen, aber nicht wirklich praktisch uns zum Bewusstsein kommen lassen, dass wir auch mit diesem Bewusstsein leben. Eine Sache, die hier ja ganz deutlich wird, ist, Gott wusste schon lange, wie das mit dem Paulus enden wird. Dass der Paulus gefangen genommen wird, dass er eingesperrt wird, dass die Juden ihn verfolgen wollen. Das ist nicht einfach eine zufällige Entwicklung, die auch hätte anders laufen können, sondern Gott hat es ganz genau gewusst. Das wird hier eher deutlich. Denn hätte Gott es nicht gewusst, ja, woher hätte der Agabus denn es wissen sollen? Ja gut, Bibelkritiker, die kommen jetzt dabei und sagen, ah, das bestimmt nie passiert, keiner kann in die Zukunft schauen, womit sie auch recht haben, keiner von uns kann in die Zukunft schauen. Wir können für die Zukunft planen. Wir können sagen, im nächsten Jahr will ich das machen, in der nächsten Woche das oder morgen will ich das tun. Aber ob das wirklich klappt, was noch dazwischen kommt, das wissen wir ja alles nicht. Und Gott weiß es aber, denn das macht diese Geschichte deutlich. Gott weiß ganz genau, was dem Paulus bevorsteht. Und obwohl es etwas Negatives ist, was ihm bevorsteht, scheint das dem Willen Gottes zu entsprechen. So wird ja hinterher vom Willen Gottes geredet. Das kann doch erst einmal für uns eine relativ beruhigende Sache sein. Dass du weißt, es ist nicht alles Zufall, was jetzt auf dich zukommt in den nächsten Wochen, sondern das ist auch von Gott vorbereitet. Und wenn das vorbereitet ist, dann hat es auch irgendeinen Zweck. dann ist das auch irgendwie zielführend. Gott kann das gebrauchen. Ich glaube, das kann uns manchmal ruhiger machen, kann uns manche Zukunftsängste nehmen. Also nicht unbedingt die Zukunftsangst, dass in der Zukunft alles glatt laufen wird, dass alles ideal läuft, wie wir es uns nur erträumen. Das ist ja hier auch nicht der Fall. Also der Paulus hat sich nicht danach gerissen, jahrelang im Gefängnis zu sitzen, wie das dann später kommt. Das wissen wir ja vorher, wo er dann eben auch, als er in Philippi zum Beispiel ist, dann beharrt er darauf, lass mich frei, ich bin hier vollkommen zu Unrecht. Beharrt ja sogar darauf, dass der Kerkermeister sich dann hinterher, beziehungsweise der Stadtleiter da, der Bürgermeister sich entschuldigen soll. Das macht Paulus auch. Aber hier weiß er, das ist von Gott, aus welchem Grund auch immer. Ihr könnt ja die Frage stellen, wieso will Gott wohl, dass der Paulus da ins Gefängnis kommt? Zumal unschuldig. Möglicherweise liegt es ja daran, dass nämlich der römische Prokurator, und zwar nicht nur einer, nämlich der Festus und der Felix später, höre das Evangelium. Und zwar nicht nur einmal, sie hören es immer wieder, weil der Gefangene da sitzt und kein Lösegeld bezahlen will, predigt er den Monat für Monat das Evangelium. Sogar der jüdische König, einer der Nachkommen von Herodes, kommt dahin und will ihn treffen. Und dann sagt er, noch ein wenig fehlt und du würdest mich überzeugen. Also scheinbar hat Gott vorbereitet, dass jetzt die Oberschicht, die sonst den Paulus nie eingeladen hätten, dass die jetzt mal so richtig ordentlich Evangelium hören. Vielleicht ist das die Absicht. Vielleicht ist aber auch die Absicht, dass Gott die zweite Generation der Missionare, denen jetzt ein bisschen mehr Freiraum geben will. Jetzt ist der Paulus im Gefängnis, naja, jetzt muss der Titus los und jetzt muss der Timotheus los und die bekommen jetzt die Chance, nicht nur auf den Paulus zu schauen, sondern die müssen jetzt an der Stelle des Paulus verkünden. Vielleicht. Vielleicht will Gott dem Paulus auch einfach bloß eine Ruhepause geben. Nach jahrelanger, anstrengender, stressiger Missionsarbeit, Ruhepause im römischen Gefängnis. Wäre auch möglich. Am Ende, ich weiß es nicht, es steht ja auch nicht in der Bibel, was die Begründung war. Aber auf jeden Fall, was wir deutlich hier sehen, und das sagen ja auch die Christen, die dort in Caesarea dabei sind, das, was vom Agabus angekündigt wird, das ist im Willen Gottes. Es wäre jetzt ja auch komisch, jetzt müssten wir so reinkommen, wie das manchmal in Filmen gemacht wird, so Zeitexperimente. Was wäre denn, Gott sagt voraus, wem der Gürtel gehört, der wird gefangen genommen werden, und jetzt sagt der Paulus, Edge, ich mache das einfach so, ich gehe gar nicht nach Jerusalem. Ja, was wäre denn dann? Dann wäre der Agabus ja ein falscher Prophet, oder? Der sagt ja etwas an, was gar nicht passiert. Oder wäre das dann doch passiert? Meinetwegen, Paulus will, setzt sich ins Schiff und plötzlich im Schiff wird er gefangen genommen, nach Jerusalem geführt und so. Wäre ja auch möglich. Also mit der Prophezeiung ist ja so eine Sache. Dieses hier ist ja eine Prophezeiung und nicht eine Warnung. Da steht ja nicht, Gott hat mich beauftragt, dir zu sagen, du sollst nicht nach Jerusalem gehen. Das ist hier nicht drin. Hier wird das lediglich angekündigt. Hier wird nicht gesagt, dass er das meiden soll. Manche würden es ja so verstehen. Also zum Beispiel, wenn jetzt wirklich eine übernatürliche Mitteilung wäre, die von Gott käme, und du weißt auch, das ist keine Spinnerei, und da würde dann dran sein, morgen wirst du einen Unfall haben. Dann würden wahrscheinlich viele von uns das als Warnung verstehen und vielleicht lieber den ganzen Tag zu Hause bleiben. Auto abschließen, ins Bett legen und so warten, dass der Tag vorbei ist. Ah, nichts passiert. Vielleicht. Aber genau darum ging es hier ja nicht. Und jetzt können wir die Frage stellen, ja warum eigentlich nicht? Wieso überhaupt diese Prophezeiung? Ja, eigentlich eine Negativprophezeiung. Jetzt nicht die Prophezeiung, gehe nach Jerusalem und Tausende werden sich bekehren. Was wir ja lieber hören würden, die meisten von uns und damals die Leute auch. Oder geh nach Jerusalem, du wirst viele Freunde treffen oder was weiß ich alles. Nein, sondern hier, geh nach Jerusalem, okay, wirst du sowieso gehen und da wirst du gefangen genommen werden. Das, was ich mir am ehesten vorstellen kann, sind zwei Dinge. Nämlich einerseits, dass Gott hier ganz deutlich allen Umstehenden zeigen will, wie mächtig er ist und welchen Blick auf die Zukunft er hat. Dass das eine ganz wichtige Sache ist, denn das wird ja deutlich. Denn diese Begleiter merken ja schon wenige Tage später, dass Gott das machen kann, dass diese Prophezeiung wahr ist, die von Gott kommt. Vielleicht hängt das aber auch damit zusammen, dass Gott dem Paulus jetzt etwas gnädig einstimmen will, was auf ihn zukommt. Denn manche schwere Situationen können wir leichter ertragen, wenn wir wissen, dass sie kommen. Und jetzt ja nicht Jahre vorher, sondern wenige Tage. Der muss jetzt also nicht wochenlang schlaflose Nächte haben, sondern es sind nur noch wenige Tage dahin. Aber der ist nicht ganz überrascht. Als er in Jerusalem festgenommen wird, eigentlich wusste er das vorher schon. Vielleicht kann das ja eine Hilfe sein. und das manchmal so Gott vorbereitet, auch für die schweren Tage, die auf uns zukommen, dass wir sie wissen, ahnen oder dass andere Leute uns darauf aufmerksam machen. Nicht, dass wir ihnen ausweichen, denn wenn Gott sagt, es kommt, dann kommt das. Wir können dem gar nicht ausweichen, aber dass wir innerlich darauf vorbereitet sind. Und manche schwere Situationen werden uns in der Bibel ja benannt, unabhängig jetzt von unserer individuellen Geschichte. Dann lesen wir in der Bibel zum Beispiel, und es werden die Tage kommen, von denen du wolltest, sie wären nicht da. Was damit gemeint ist, sind die Tage des Alters. Und Alter fängt ja, wenn wir pessimistisch sind, schon mit 20 an, ne? Dann ist langsam der Verfall, der Höhepunkt ist hinter dir, ne? Leistungsfähigkeit geht runter. Ja gut, mit 20 merkst du es noch nicht so deutlich, aber mit 40 oder 50 merkst du das und dann immer rasanter, rasanter, immer mehr und dann irgendwann bist du 60, 70, falls du nicht vorher stirbst und dann merkst du noch viel mehr. Und das ist in der Bibel drin. Und vielleicht haben wir diese Sachen in der Bibel, damit wir rechtzeitig darauf achten und dann nicht total frustriert sind und total demotiviert und sagen, oh Gott, warum passiert das denn jetzt? Da können wir sagen, ja genau, das ist doch das, was Gott vorher gesagt hat. Oder auch manche Christen, die total schockiert sind, wenn es an Sterben geht. Und ich meine, ich habe im Moment jetzt auch keine Lust zu sterben, also nicht, dass hinterher jemand zu mir kommt und ich sage, okay, kann ich gleich erledigen hier so. Ne? Also nein, wenn es soweit ist, dann hoffe ich, dass Gott da Ruhe und Frieden und all sowas gibt, dann ist es soweit. Aber das, was wir alle wissen, ist, wir werden alle einmal sterben. Und auch für einen Christen ist das nicht von vornherein ganz einfach. Und für seine Angehörigen ist das auch nicht ganz einfach, je nachdem, unter welchen Umständen du stirbst. Manche haben ja auch jahrelange Siechtum vorher. Aber da wissen wir, auch das ist alles Folge des Sündenfalls. Nicht nur unserer eigenen individuellen Sünde, sondern des Sündenfalls, des Körpers, in dem wir leben, der von Sünde gekennzeichnet ist. Auch das finden wir in der Bibel. Und da ist schon diese Warnung, stell dich darauf ein, das kommt. Oder all denjenigen, die jetzt heiraten, wir haben jetzt gerade ein Paar, nicht, was ich hier gefunden hat und dann bald heiraten will, da kann ich euch schon sagen, ihr werdet in der Ehe Stress haben, stellt euch darauf ein. Ihr werdet in der Ehe euch auseinandersetzen. Da wird es auch einmal knirschen und funken und sonst etwas. Garantiert. Also, und dann stell dich drauf ein. Also wenn Gott uns Sachen sagt, dass es Schwierigkeiten gibt, dass es Kämpfe gibt, dass es Anfechtung gibt, dass es Krankheit gibt im Leben, dann ist das nicht, weil er uns irgendwas Böses tun will, sondern weil er uns dann helfen will, uns rechtzeitig darauf einzustellen, dafür bereit zu sein. Nicht dem zu entfliehen, sondern dann gerade die Nähe zu Jesus zu suchen, sagen, Herr Jesus, wenn das dran ist, und ich denke, so hat der Paulus das gemacht, wenn es dran ist, dass ich gefangen genommen werde, ja, dann gib mir doch die Kraft, treu zu bleiben. Dann gib mir die Kraft, jetzt nicht in Angst zu kommen. Dann bewahre du mich auch in der Gefangenschaft. Und das merken wir, als der Paulus in Gefangenschaft ist, der bricht nicht einfach zusammen und sagt nicht, oh, wie ungerecht ist die Welt und warum bin ich jetzt hier und ich schreibe zu Amnesty oder so, sondern der ist da und der predigt und der weiß, hier ist der richtige Platz und er predigt den Soldaten, die ihn gefangen nehmen und er schreibt noch Briefe und so und zwar ja nicht nur aus ihm heraus, es ist Kraft, die Gott ihm gibt. Das ist ja nicht da, wo wir sagen, ja, der Paulus. Na, der Paulus hatte auch mal seine schwachen Stunden, sondern der hatte die Kraft von Gott bekommen, das zu machen und das ist doch eine Perspektive, die uns auch Mut machen kann. Gott hat uns nicht versprochen, dass er jedes Leid hier irdisch sofort von uns nehmen wird. Aber wo wir deutlich sehen, Jesus kennt deine Zukunft. Der weiß genau, was dir bevorsteht, morgen, übermorgen, in einem Jahr, in 10 Jahren. Ob du arbeitslos wirst oder krank oder jemand in deiner Familie oder ein Unfall passiert oder sonst irgendwas. Jesus weiß das und hier macht er es sogar ganz deutlich. Und manchmal macht er dir auch Sachen deutlich und dann habt die Augen und Ohren offen dafür. Denn dann tut er das nicht, um dich in Angst zu bringen, sondern dann tut er dir das, um die Angst zu nehmen. Und dir zu sagen, selbst wenn das kommt, hab keine Angst, ich bin ja bei dir. Ich trage dich ja da. So ähnlich, wie wir gerade in der Kindergeschichte gehört haben. Nicht? Der Vater des jugendlichen Indianers, nicht? Der hat gesagt, ich bin ja auch mit dabei. Das kommt zwar schwierig, aber ich bin mit dabei. Und deshalb kann der Paulus hier ganz beruhigt sein für das, was in der Zukunft auf ihn zukommt. Und er weiß, es wird nichts passieren, was Gott nicht zulässt und wo Gott nicht die Hand drüber hat und wo Gott nicht das letzte Wort hat, egal was da kommt. Und ich glaube, das kann uns Mut machen. Mut machen zu wissen, Gott, unser guter Vater, Jesus, unser Vorbild, die wissen da Bescheid, die sind an unserer Seite. Manchmal teilen sie uns das sogar mit. Sie sagen uns, da wird Probleme, werden Probleme sein. Aber ich bin eben mit dabei. Wir sollen nicht um jeden Preis schwierigen Situationen ausweichen. Das können wir, glaube ich, auch hier von dem Paulus lernen. Wenn wir merken, da kommt was Schwieriges, manchmal heißt es dranbleiben, durchhalten. Was jetzt dran ist, das müssen wir mit Gott abmachen. Da müssen wir intensiv drum beten. Manchmal hilft es auch, andere Geschwister zu fragen, was denkst du denn? Aber wie wir hier an dieser Stelle merken, kann auch mal falsch sein. Und die anderen Geschwister, die haben gesagt, nee, geh dann besser nicht hin. Das ist ja so ähnlich wie Jesus, als er ankündigt, ich werde jetzt nach Jerusalem gehen und viel leiden. Dann kommt der Petrus, nicht, und dann sagt er, das geschehe bloß nicht, komm, lass uns nicht nach Jerusalem gehen. Und Paulus ihn dann ganz, Jesus ihn dann ganz stark zurechtweist, nicht, dann sogar so, Teufel, hinter mich, nicht so nett, nicht gesagt, aber da sagt er, das, was du jetzt sagst, ist menschlich, dann ist es jetzt dran. Und deshalb fragt danach, was in der Zukunft von Gott dran ist. Und wenn es ein schwieriger Weg ist, oder du ahnst, es ist ein schwieriger Weg, dann musst du nicht gleich denken, jetzt passiert irgendetwas, was gar nicht im Willen Gottes ist. Es kann auch im Willen Gottes sein. Und dann bitte um Kraft, so wie der Paulus damals, dass Gott dir in so einer schwierigen Situation, wenn sie denn kommt, auch beisteht. Dass er dir zeigt, wofür sie da ist, was er damit gebrauchen will. Und dann kann das hinterher sogar noch zum Segen sein. Wenn der Paulus jetzt nur depressiv da jahrelang im Gefängnis gehockt hätte, dann hätte Gott damit nichts erreicht. Aber weil der Paulus hier ja schon wusste, sogar schon angekündigt, es wird kommen, dann konnte er sich innerlich darauf vorbereiten, dann wusste er, das ist jetzt nicht vollkommen gegen den Willen Gottes, sondern ich bin immer noch im Willen Gottes, und dann konnte selbst diese Zeit im Gefängnis eine segensvolle Zeit sein. Und glücklicherweise ist ja so, sowohl beim Paulus als auch in unserem Leben, dass Gott nicht dauernd nur irgendwelche schwierigen Situationen für uns vorhat, sondern eben als liebender Vater, er weiß genau auch, was wir können, was wir nicht können. Und ich in meinem Leben habe ja erfahren, es gibt ja auch viele schöne Situationen, viele Sachen, an denen ich mich freuen kann, mit anderen Menschen zusammen oder wo Gott die Sachen, die ich tun will, auch segnet und führt und unterstützt und so. Das gibt es auch. Und das gab es beim Paulus ja auch. Der Paulus hatte auch Zeiten, wo dann Hunderte, Tausende ihm zugehört haben. Da, wo Gott ihn gesegnet hat, Leute zum Glauben gekommen sind. Da, wo Wunder durch ihn geschehen sind. All solche Sachen hat er ja auch erlebt. Aber er hat eben auch so etwas erlebt. Und er hat das erlebt, und das, ich betone es noch einmal, und es war im Willen Gottes. Diese Verfolgung des Paulus war angekündigt, war im Willen Gottes, und er hat das akzeptiert, ist da mitgegangen, und dann war es für ihn und für seine Umgebung gleichzeitig auch eine fruchtbare Zeit. Ja, das sind hoffentlich ein paar Sachen, die ihr für euch auch mitnehmen könnt. Andererseits, wenn ihr irgendwo unterwegs seid, sei es im Urlaub oder sei es auf Reisen beruflicher Art, macht es so wie der Paulus, sucht da auch Christen auf. Nicht, das macht er hier. Überall, wo er hinkommt, sagt, Christen suchen Gemeinschaft. Boah, super, da ist dann ja, können wir uns gegenseitig stärken. Macht das wie der Paulus, sucht Christen auch in der Fremde. Das nächste, was ich euch hier mitgeben würde, seid offen für das, wo Gott euch hinführt. Und wenn es mal eine schwierige Situation ist, dann weicht dem nicht gleich aus. Erinnert euch auch daran, gerade wenn du mal in der schweren Phase bist, jetzt oder in der nächsten Woche, Gott hat dein Leben in der Hand und Gott kennt deine Zukunft und Gott führt dich auch so, wie er den Paulus führt, wenn du dazu bereit bist. Und dann führt er dich über Höhen und über Tiefen, aber du weißt immer noch, du bist in der Hand Gottes. Und das kann uns da ebenfalls motivieren. Und wenn schwierige Phasen kommen, mal neben den schönen Dingen, die wir so erleben, dann versuch nicht nur zu meutern oder beleidigt zu sein, sondern dann versuch dich von Gott auch in schwierigen Phasen gebrauchen zu lassen. Denn das hat er bei Paulus gekonnt und das hat er bei vielen anderen Leuten auch gekonnt. Auch beim Hiob hat er das gekonnt. Das hat er auch gekonnt beim Petrus, als der geschlagen und eingesperrt worden ist. Und beim Jeremia, der häufig verfolgt worden ist und so. Also wenn schon was Schwieriges kommt, dann lass dir Kraft von Gott geben, dass du auch in einer schwierigen Situation für ihn einstehen kannst, für ihn dastehen kannst, dich für ihn gebrauchen lassen kannst, denn auch das ist dann kein Zufall. Amen.